Der Tag danach, nach einem wirklich fantastischen Fußballspiel. Und auch zu diesem Spiel hört ihr jetzt.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Und da sind wir und ich für meinen Teil muss sagen, ich bin immer noch schwerst begeistert von dem Spiel Borussia Dortmund gegen FC Barcelona. Und ich bin ehrlich, ich hätte niemals vorher gedacht, dass ich heute hier sitze und wirklich sage, Applaus Borussia Dortmund, hätte ich dir nicht zugetraut. Patrick, hättest du das dem BVB zugetraut, diese Leistung?
Jesko, ich kann da nur mitgehen. Gibt auch von meiner Seite absoluten Applaus für den BVB. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um einzuschlafen, weil ich noch so elektrisiert war von diesem Fußballspiel. Und ich kann mal ein bisschen was vorlesen. Die Stimmen im Ausland, gerade in Spanien, die überschlagen sich regelrecht. Barca durchbricht die Mauer am Rande einer Tragödie. Wo war Europas tödlichster Dreizack? Ja. Das sagt die Marca.
Dreizack ist Rafinha, Jamal und Lewandowski, ne? Da vorne die drin.
Die überhaupt nicht da waren, was daran lag, dass Süle, Svensson, du kannst da alle durchgehen, Anton, wirklich herausragend.
Benzibaini, müssen wir auch nehmen, kommen wir gleich nochmal zu. Auch.
Ja. Genau. Mit einem Schrecken zurück ins Halbfinale, sagt die AS, und die El Mundo berichtet sogar davon, das gewöhnlichste und banalste überlebt Barca in Dortmund und erreicht das Halbfinale. Ob aus Arroganz oder Faulheit, Barca beginnt in Dortmund eine Kardinalsünde. Man muss durch eine schwere Tortur und die Sport wird sogar noch drastischer und sagt, und das finde ich nämlich auch, da können wir gleich über die Stimmung kommen, ein nicht wiederzuerkennendes Barca überlebt Dortmunds Hölle.
Ja.
Das fand ich nämlich auch. Es war höllenlaut.
Wahnsinn.
Die ersten 15, 20 Minuten.
Wahnsinn.
Habe ich gedacht, hier fliegt ein Düsenjet direkt über mich. Ja. Also, das war irre, ne?
Ja. Aber das war auch wirklich eins dieser Fußballspiele, wo man immer hofft, wenn man ins Stadion geht, dass du so ein Spiel zu sehen kriegst.
Ja. Ne?
Und diese Stimmung war wirklich fantastisch. Also es hat so viel Spaß gemacht, dabei zu sein und dann ja auch aus einer etwas neutraleren Position trotzdem so angesteckt zu werden von dieser Stimmung. Und du hast es halt auch den Barca-Spielern angesehen. Die waren ganz klar beeindruckt von dem Ganzen drumherum, von der Stimmung, von den Fans, von der gelben Wand waren die beeindruckt.
Ich weiß nicht, wie es dir erging, Jesko. Ich habe hier und da so das Gefühl gehabt, in ganz kurzen Momenten, als es so richtig laut wurde, und das war ja wirklich von links, von rechts, von vorne, von hinten, von allen Seiten, dass auch bei Pfiffen so ein enormer Druck irgendwie mal kurz drauf war, dass ich mir kurz links das Ohr zuhalten musste, weil links die Süd war und mir gedacht habe, eieieiei, wenn das hier so weitergeht. Und da sieht man natürlich auch, inwiefern das natürlich eine Mannschaft beflügeln kann. Also die Fans waren 1A, auch nach dem 1:2, dem Gegentreffer, da der ja den Stecker so ein Stück weit gezogen hat.
Das fand ich faszinierend.
Applaus,
genau.
Ne? Das fand ich eine geile Szene.
Super. Das sind genau diese überragenden Szenen. Das war so ein ganz kurzer Schockmoment. Und dann war es fast wie in so einem Film, wo einer anfängt zu applaudieren und plötzlich machen alle mit.
Alle machen mit.
Genau. Und das hat die Mannschaft auch nochmal rausgezogen. Also das hat mich echt, dieses Spiel hat mich echt als Fußballfan gerührt, weil das so jenseits von Vermarktung und so vielen Spielen und Kommerz und Geld und was weiß ich nicht alles, das ist halt genau das, was ich mir als Zuschauer mit einer Eintrittskarte erkaufe. Wenn ich mir die für auch teilweise viel Geld kaufe, dann erwarte ich genau so ein Spiel. Und das habe ich bekommen und ich bin auch nach Hause gefahren. Ich konnte auch nicht einschlafen. Ja, ich habe hinterher noch Interviews geführt und bin dann auch nach Hause gekommen. Stand auch natürlich erstmal im Stau. Danke, liebe A40. Aber
das ist Wahnsinn.
Aber da muss man erstmal auch selbst, auch wenn man nicht gespielt hat, auch selbst erstmal so ein bisschen runterfahren.
Ja, und da versuche ich mich echt manchmal in die Köpfe der Jungs rein zu versetzen, weil wir wissen ja auch von vielen, dass die auch Einschlafprobleme nach solchen Spielen haben. Wenn ich mir überlege, 81.000 peitschen mich da wie verrückt an, ich würde da, glaube ich, gar nicht schlafen können nach so einem Fußballspiel. Es ist gut, dass wir am heutigen Mittwoch, wir haben es jetzt 10 Uhr, Jesko, aufnehmen und nicht am Dienstag, weil es haben auch schon am Dienstag viele gefragt, wann kommt der Podcast.
Genau.
Wir haben echt kurz überlegt, der Podcast soll ja eigentlich immer dienstags erscheinen, aber in solchen Ausnahmefällen haben wir uns dann nach dem Spiel angeguckt, einmal zugenickt und gesagt, ich glaube, es war die gute Wahl.
Genau,
dass wir nochmal kurz gewartet haben.
Ja. Naja, absolut richtig gemacht, denke ich auch.
Um über dieses verrückte Fußballspiel zu sprechen. Und ich fand es auch ganz interessant, was Hansi Flick nach dem Spiel gesagt hat. Der war gar nicht mal überrascht darüber, dass seine Mannschaft die erste Niederlage in 2025 kassiert hat. Er hat sehr offen und ehrlich bei den Kollegen von Prime am Mikro gesagt, ich habe irgendwie mit so einem Spiel, mit so einem Spielverlauf gerechnet, weil er weiß als langjähriger Trainer Bayern München, auch Nationalmannschaft, was natürlich das Dortmunder Stadion entfalten kann, was da los ist. Boah, es ist echt bitter, dass dieses eine Tor für Barcelona gefallen ist, weil sonst hätten wir wirklich das große Wunder von Dortmund erleben
können. Von Benzibaini, also, der ja nach dem Hinspiel echt gebrochen war. Ne? Also von Taktik und von Nichtunterstützung, auch von der eigenen Leistung und von Lamine Yamal. Und der hat auch ein hervorragendes Spiel gemacht. Klammern wir dieses Eigentor einfach mal aus. Das war doof gelaufen. Ne? Er läuft halt rein, der Ball kommt super scharf. Das passiert. Das ist so ein ganz klassisches, das passiert Eigentor. Ansonsten auch die ganze Abwehrkette, eine super Leistung, immer wieder rausgestochen, ins Mittelfeld geholfen, da dann für Überzahl geschaffen. Natürlich auch alles manchmal auf der letzten Rille verteidigt, ne? Aber das kannst du halt auch mit einem Süle, auch mit einem Anton, mit einem guten Tempo dann machen. Und auch Benzibaini, super Zweikämpfe, aggressiv, giftig, aber nie drüber. Nie wirklich unfair oder sowas. Also auch die Abwehrleistung fand ich super. Hat richtig Spaß
gemacht. Alter, was hat denn der kleine Svensson gemacht? Der kommt da irgendwo aus Kopenhagen oder irgendwo aus Dänemark, nicht aus Kopenhagen, und macht auf einmal so ein Fußballspiel. Also das ist ja für mich der personifizierte Beweis, dass du vielleicht nicht der feinste und geilste und schönste Fußballer sein musst, ja, sondern dass du einfach deine Seite zumachst, dass du dem Gegenspieler so unfassbar auf die Nüsse gehst. Und das hat er gemacht mit immerhin Lamine Yamal, dem für mich heißesten Scheiß zurzeit, wenn ich so sagen kann, auf dem Markt. Also unfassbar. Und der schaltet den ein Stück weit aus. Anton, der für mich ein Riesenspiel gemacht hat, der zwar die ein oder andere Leichtsinnigkeit zum Spielaufbau hatte, aber wieder die Mannschaft gecoacht hat.
Auch im Passspiel haben mir beide manchmal nicht so gut gefallen, Svensson und Anton, aber sie haben es dann beide mit absolutem Willen und Hinterhergehen und Einsatz wieder wettgemacht.
Ja, und Niki Süle, ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, der hat so eine schwere Zeit hinter sich, 2 Monate lang, hat unfit gewirkt, hat die Verletzungen gehabt, hat ja auch sehr offen nach dem Spiel drüber gesprochen, dass der in München, wir haben ja noch einen Klassiker auch, auf den wollen wir jetzt gar nicht mehr groß draufschauen, ne? Aber auch da hat er gepumpt ganz schön, aber beim 2-2 ein ordentliches Spiel gemacht und dann dieses Match gegen Barcelona, das einfach nochmal gezeigt hat, ey, wenn der einfach mal an seiner Einstellung arbeitet und bei 100% ist, dann ist das ein herausragender Innenverteidiger.
Absolut. Und auch großer Respekt von den Kollegen hinterher bekommen, ne? Auch von Gregor Kobel nochmal bei uns in der Mixzone hat er auch ihn echt nochmal gelobt. Und das hörst du ja von allen zu Niki Süle. Ne? Wenn der fit ist und wenn es im Kopf bei ihm passt und stimmt, dann ist das Top 3 Innenverteidiger in Deutschland und sicherlich unter den Top 5, Top 6 in Europa. Weil der hat alles hat. Ne? Der hat einen Körper, der hat die Geschwindigkeit, der hat die Technik. Du musst ihn halt, wie es so ist, oft bei den Hochtalentierten, ne, musst du ihn halt im Kopf richtig hinkriegen.
Du sprichst Hochtalentierte an. Ich fand, gestern ist jemand reingekommen, der für mich hochtalentiert ist, der, glaube ich, zwischen zwei Welten so ein bisschen jetzt geschwebt ist. Cottbus mit Dortmund 2.
Cottbus und Barca,
Und dann Barcelona. Julien Durand-Bell. Wir haben
letzte Woche
schon im Podcast über ihn gesprochen, über diese, in Anführungszeichen, Verbannung. War es eine, war es keine? Wir waren beide der Meinung, es war keine. Der Junge braucht ein bisschen Praxis, der muss spielen. Der hat gestern mal wieder Ansätze gezeigt, wenn der fit ist, wenn der in Schwung, in Fahrt kommt, dass der schon auch ein sehr, sehr interessanter Spieler für die Zukunft sein kann. Ne?
Ganz spannender Auftritt gestern. Endlich mal genau diese Aktion gehabt, auch dann durchgesetzt, auch auf dem Niveau. Ne, weil dass der das kann und dass der das im Training kann, das wissen wir alle. Aber du musst es halt dann auch auf diesem Niveau irgendwie auf den Platz bringen und beweisen. Und das hat Lamine Yamal super gemacht. Also das fand ich, Durand-Ville. Super gemacht, fast im Yamal-Style, aber wie er dann da auch zur Grundlinie geht und das 3-1 mit vorbereitet, das war vielleicht auch so eine, das könnte, wenn wir dann in ein paar Monaten mal zurückschauen, vielleicht sagen wir dann, ah, weißt du noch, gegen Barca, da hat er diese Aktion gehabt, die ihm dann auch im Kopf gezeigt hat, hey, ich schaff das, ich kann das auf dem Niveau, und das kann natürlich echt nochmal ein Joker sein, gerade im Kampf jetzt in der Bundesliga.
Muss er für dich jetzt ein Joker sein oder muss er für dich die letzten 5 Spiele irgendwie so integriert werden, dass der spielt von Anfang an?
Nee, Joker. Joker, ja. Da hast du einfach mit Adeyemi, mit Bayer, Adeyemi gestern übrigens auch sehr seriös gespielt. Fand ich auch.
Vor allen Dingen auch Attribute wie Leidenschaft, wie Kampf, wie Ehrgeiz, Wille, was man ihm auch immer mal so ein bisschen hier und da abgeredet hat. Ja. Aber das war gestern von der Einstellung ein Top-Auftritt. Auch nicht immer glücklich, aber trotzdem das Spiel richtig angenommen.
Richtig.
Das
hat mir sehr gut gefallen. Genau, Einstellung, ne? Das ist es. Ne? Da kannst du auch mal einen Fehler machen. Das ist dann kein Problem. Aber zurück zu Duranville. Die Jungs hat er jetzt vor sich. Und die sind auch zu Recht vor ihm, weil sie in den letzten Monaten und Wochen sehr gut gespielt haben. Aber so ein Jamie Gittens, der muss halt wirklich nochmal aufpassen, ob der jetzt im Endspurt nicht doch noch von Duranville überholt wird. Aber das waren jetzt 25 Minuten, glaube ich, von Duranville. Das war eine richtig starke Aktion, ein paar Ansätze. Auch da gilt, warten wir erstmal ab, wie er dann bei den nächsten Einsätzen dann unterwegs ist.
Und Jesko, wer es auch gut gemacht hat, Jan Koto, ne? Zu Recht von vielen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, noch nicht als Flop abgestempelt, das habe ich schon mal gesagt. Du kannst einen Brasilianer, glaube ich, erst nach der zweiten Saison richtig bewerten und nicht nach der ersten. Aber sehr viele schwache Spiele gehabt, aber gestern einfach auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Und da hat man, glaube ich, auch in Phasen sehen können, was der BVB in ihm eigentlich sieht. Ne?
Genau, Geschwindigkeit nach vorne, aber auch seriöses Zurückarbeiten. Nach vorne hat er eigentlich gar nicht so viele super Aktionen gehabt, aber er hat halt auch seine Seite zugemacht. Ne? Auch Rafinha hatte auch irgendwann nicht mehr so richtig viel Bock. Ich fand auch, das hat er sehr gut gemacht, noch extrem ausbaufähig, die Leistung von Jan Koto. Aber zumindest mal ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, auch der hat sich in diesem Spiel, wo er mal für Riasson reinkommt, durchaus dafür beworben, dass er eine Alternative ist. Ich hatte ja schon das Gefühl, dass Niko Kovac mit dem gar nichts anfangen kann, so wirklich. Ja. Ne? Aber wenn du halt dieses System spielst und ihm dann auf die Schiene stellst und ihm jetzt vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen gibt, weil wir, ne, der ist halt auch ein Typ, der braucht Selbstvertrauen, der braucht Liebe, der braucht ein bisschen übers Köpfchen gestreichelt zu bekommen, zu sagen, Jan, du bist ein richtig guter, du kannst das. Und dann sehe ich das auch, ja.
Und der war in Girona in La Liga war der mit der stärkste Spieler auf der Außenverteidigerposition, gerade in den Halbflanken, im Setzen von Offensivaktionen nach vorne. Ne? Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, habe ich letztens auch ein Telefonat mit einem BVB-Verantwortlichen gehabt, der mir klar gesagt hat, wir glauben an den Jungen. Also ist jetzt nicht so, weil der hier und da auch schon als Streichkandidat tituliert und abgehandelt wurde. Also der BVB verpflichtet ihn ja fest im Sommer dann für 25 Millionen Euro, wo schon der ein oder andere geraunt hat und gemeint hat, oh Gott, das die Kohle hätten wir auch irgendwo in die Ruhe oder sowas reinwerfen können. Nee, die glauben an den, die sind schon auch von dem überzeugt. Der braucht ein bisschen Anlaufzeit. Der kam auch nicht fit aus Girona zum BVB oder von Manchester City, je nachdem, wie du es willst. Der war ja dann auch da verliehen. Braucht ein bisschen Anlaufzeit. Ich finde, genauso wie du, in dem System kann der wirklich funktionieren. Aber, und das gilt, glaube ich, auch für alle, so ein Auftritt wie in Barcelona ist ein Stück weit auch Verpflichtung und ein Stück weit auch Maßstab zu zeigen, was du drauf hast, was du kannst, wenn die Einstellung stimmt, wenn du voll da bist. Das ist ein Thema, da kommen wir auch später nochmal dazu. Das haben auch einige Spieler hinterher bei dir auch am Mikro sehr, sehr deutlich gemacht, dass das nicht immer so der Fall war.
Genau. Ja. Also Pascal Groß war da sehr kritisch hinten raus, wo der auch gesagt hat, dieses Niveau dauerhaft zu zeigen, das unterscheidet halt ordentliche Mannschaften von sehr guten Mannschaften. Ne? Die Dortmunder können es halt nicht. Er hat auch klar gesagt, wichtig ist immer, wie du ins Spiel reinkommst. Ja, die ersten 60 Minuten, die sind entscheidend. Da entscheidest du ein Spiel, ja, und dann hast du 30 Minuten hinten raus, um dann auch mal Kraft zu sparen. Wenn du jedes Mal einem Rückstand hinterherrennen musst, wenn du jedes Mal eine schlechte erste Hälfte mit einer guten zweiten Hälfte kompensieren musst, dann kostet das halt Kraft und Nerven. Und deswegen, das fand ich wirklich super Aussagen von Pascal Groß, der da sich überhaupt nicht von dieser Euphorie, die man ja auch nach so einem Spiel auch tatsächlich als Journalist irgendwie auch mitnimmt, weil du das ja, weil das ja fühlst, er hat sich da gar nicht mitreißen lassen, sondern hat das sehr hart und sehr klar analysiert. Und zwar langfristig und rückblickend. Und Niki Süle ja auch.
Ja, genau. Niki Süle, das habe ich gerade eben mal rausgesucht, der ein Top-Spiel gemacht hat, hat bei Prime gesagt, ich habe nicht viele Spiele für Borussia Dortmund gemacht, in denen wir so füreinander eingestanden und so gekämpft haben. Ab der ersten Minute, jeder im Stadion hat gemerkt, es wird dran glauben als Team, alle 11 auf der Bank. Und dann hat er selbst gesagt, es ist natürlich auch die Frage, die wir uns gefallen lassen müssen, wieso wir das in der Bundesliga nicht immer machen. Und diese Frage, da gab es dann die konkrete Nachfrage, ob er es erklären kann. Nee, kann ich nicht, weil die Frage stellen sich schon seit einigen Jahren hier einige Leute bei Borussia Dortmund. Er kann es nicht beantworten, aber das hat es auch nochmal gezeigt, dass Barca so eine Top-Mannschaft auf einmal lange Bälle schlagen muss, das war schon verrückt. Und diesen Vorwurf, den müssen wir uns gefallen lassen. So, und da finde ich jetzt, klar, man sieht, was die Mannschaft für eine Qualität hat, was sie kann, sonst wärst du auch nicht umsonst ins Finale letztes Jahr gekommen. Aber die BVB-Bosse dürfen jetzt nicht den Fehler machen und am Ende sagen, wir sind ins Viertelfinale gekommen, wir haben Barca am Rande einer Niederlage gehabt. Wahrscheinlich kommen wir auch nach Europa über die Bundesliga noch und sagen dann, hey, das sind gute Jungs, es war
was habt ihr denn? Ne? Ja, wir haben es halt mal ein bisschen spannend gemacht dieses Jahr. Ja, nee,
Fehler. Ja. Genau, es muss jetzt die letzten 5 Spiele auch von Niko Kovac ganz genau hingeguckt werden. Wer zieht mit, wer will nach Europa, auf wen kann ich mich verlassen und setzen? Und dann muss im Sommer der Umbruch erfolgen. Da muss ganz klar aussortiert werden. Da müssen Energiefresser, Spieler, die einfach viel zu oft diese schwankenden Auftritte haben, die Spieler vielleicht auch ein Stück weit runterziehen, von denen musst du dich knallhart trennen. Da darfst du dich nicht blenden lassen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Bitte. Da spreche ich, glaube ich, auch einigen Fans aus der Seele. Nicht blenden lassen, den Umbruch einleiten, trotzdem aber auch Erkenntnisse sammeln aus solchen Spielen, wer für dich da ist, wer im richtigen Moment auch da sein kann. Ich glaube, das wird wichtig sein.
Ja, und der Beweis, ganz ehrlich, er kommt dann Sonntag gegen Gladbach, ne? Wenn du dann wieder ein müdes 0-0 oder ein 1-1 oder sowas hinlegst, dann bist du wieder am anderen Ende der Emotionskette. Ja. Mhm. Das wird tatsächlich extrem interessant. Über einen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
Ja.
Serhou Guirassy.
Wahnsinn.
Chippt mal eben den Elfmeter ins Tor.
Hab ich auch gedacht. Ey, da habe ich gedacht, der pinkelt Eisbär.
Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Also den so unters Dach über Chesney, der ja ein Schrank ist, der Chesney. Der war bei der Pressekonferenz, da habe ich ihn gesehen. Ich bin jetzt auch schon über 1,90, aber der ist halt über 1,90 und dann auch noch solche Schultern. Ne? Jetzt sieht man gar nicht hier, solche Schultern.
Hat er eine Kippe geraucht nach der Dings? Der ist ja Kettenraucher.
Ernsthaft? Chesney. Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, aber im Stadion darfst du ja nicht rauchen und draußen habe ich ihn nicht gesehen. Wahrscheinlich
unten vielleicht, schön. Vielleicht vor der Kabine. Genau.
Aber geiler Typ. Megatyp. Ne? Ja. Also die Pressekonferenz war wahnsinnig unterhaltsam mit ihm, war total lustig. Da hat irgendwie ein spanischer Journalist gesagt, ja, Jesse, Sie können ja hier noch 3 Titel gewinnen. Er beugt sich vor und sagt, 4. War irgendwie super Copa noch oder sowas. Also war mega lustig. Ja. Danach kam
Hansi Flick. Danach kam Hansi. Ja. Hansi ist ein bisschen bräsiger.
Ein bisschen dröger war es, ja. Gerade im Vergleich zu Chesney, das war witzig. Ja, aber jetzt waren wir bei Guirassy.
Guirassy hat gestern einfach nochmal gezeigt, dass er ein Weltklasse-Stürmer ist. Einen Hattrick gemacht. Ja.
Gegen Barcelona im Champions-League-Viertelfinale. Ne? Nicht gegen, bei allem Respekt vor Heidenheim, aber nicht gegen Heidenheim oder so. Ne?
Ja, und es gab auch viele Leute, die gesagt haben, wo ist Guirassy in großen Spielen? Ja. Es war ein großes Spiel, er war in einem großen Spiel da. Klar, er hat auch mal einen gemacht, der dritte war es, glaube ich, der ihm mehr oder weniger vor die Füße fällt, aber den musst du trotzdem dann auch so reinwuchten, den Elfmeter, das zweite Tor. Also das war schon ein blitzsauberer Auftritt. Und vor allen Dingen, was ich krass finde, Jesko, wenn man sich die Reihe mal anguckt, Mo Salah, Sadio Mané, Drogba, Eto'o, Aubameyang, alles afrikanische Fußballer in der Champions League, aber keiner hat 13 oder 12 Treffer erzielt in einem Champions-League-Wettbewerb wie Serhou Guirassy. Klar, neuer Wettbewerb, 2 Spiele mehr.
Aber da habe ich auch drüber
nachgedacht. Zu dem Zeitpunkt herausragend.
Ja, aber wenn du da das Mittel nimmst, da am Ende musst du ja sagen, okay, wir teilen Tore durch Spiele. Wenn du einen Drogba siehst, der es ja auch gerne ins Finale geschafft hat, dann hat er genauso viele Spiele gehabt. Ne? Oder auch ein Salah, der ins Finale kommt, der hat genauso viele Spiele gehabt. Also das ist auch im Mittel der Spiele ein super Wert von Guirassy. Mhm. Überragend.
Ja, und dann, wenn du auch nochmal guckst, Erling Haaland, glaube ich, mit 11 Toren und Robert Lewandowski mit 10. Ja. Oder was andersrum, 10, 11. Glaube ich, verwechsel mich jetzt nicht. Das waren vorher die besten BVB-Torschützen der Champions League. Und dann kommt einfach mal so ein Serhou Guirassy aus Stuttgart und pulverisiert einfach mal diese Rekorde.
Ja.
Unfassbarer Spieler. Ich musste ein bisschen schmunzeln im Anschluss über das... Er hat natürlich seine Trophäe bekommen, mal wieder. Ich glaube, das war jetzt schon die dritte, die er als Man of the Match bekommen hat in der Champions League, die wahrscheinlich zu Hause dann in die Vitrine kommt. Aber das Foto, ne? Ich kann es gar nicht nachmachen. Ne? So von unten irgendwie geguckt.
Es gab doch.
Fast schon traurig.
Ja,
Kai Havertz auch.
Ne? Kai Havertz war. Ich wollte gerade sagen, es gab doch mal irgend so ein ganz berühmtes Man of the Match Foto, wo einer irgendwie verloren hat und Man of the Match wurde. Und dachte,
wir sind bei dem Spiel war ich. Bei dem Spiel war ich im Stadion, das war der, war das ein 4-2 gegen Costa Rica, weiß ich nicht mehr, in Katar. Da hat die deutsche Mannschaft ja zwar gewonnen, aber ist ausgeschieden. Ja,
stimmt.
Er hat ein super Spiel gemacht. Ja, genau. Da hat er diesen riesen Prügel in der Hand gehabt.
Und hat sich ganz
doll so gefreut. Ähnlich.
Mann, hat er sich gefreut. Heidewitz hat er sich gefreut.
Ja. So ähnlich war das auch beim Girassi. Mhm. Du, aber es gibt Berichte, oder es gibt einen Bericht konkret, der Sportbild, der am späten Abend rauskam. Perfektes Timing natürlich. Die Sportbild kommt immer mittwochs raus, direkt für die Kollegen natürlich perfektes Timing. Direkt nach so einem Spiel haben die Info gezündet, dass Serro Girassi eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, die nach der Club-WM im Sommer greifen soll und bei 70 Millionen Euro ungefähr liegt im Gesamtpaket, die für einige Vereine im internationalen Geschäft oder auch in Europa gültig ist. Und das soll damals vom Management so ausgehandelt worden sein. Jetzt bin ich ehrlich, wir haben viel telefoniert und geschrieben. Ich gucke währenddessen nochmal hier parallel, ob ich eine Rückmeldung bekomme.
Ganz kurze Einordnung. Vor ein paar Jahren gab es beim BVB mal klar die Ansage, dass sie eigentlich keine Ausstiegsklauseln mehr in Verträgen verankern. Da haben sie bei Erling Haaland schon mal eine Ausnahme gemacht, weil sie ihn sonst nicht bekommen hätten. Und da haben sie einfach gesagt, Preis-Leistung, das akzeptieren wir jetzt nochmal, um diesen Spieler zu bekommen, was ja am Ende auch eine richtige Entscheidung war, auch wenn die Ausstiegsklausel vielleicht ein bisschen zu gering war. Aber das ist eigentlich die Philosophie von Borussia Dortmund, dass sie keine Ausstiegsklausel mehr haben wollen.
Genau. Jetzt soll es so sein, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt, Podcast-Aufnahmetag nach dem Spiel, 10:30 Uhr rum, können wir es noch nicht bestätigen, dass es die gibt. Tatsächlich haben wir am Montag auch zu diesem Thema telefoniert, weil wir Ähnliches gehört hatten. Uns wurde von zwei Quellen mitgeteilt, dass diese Klausel allerdings greifen soll bei Verpassen des internationalen Geschäfts. Und mit dieser Info sind wir quasi in die Recherche reingegangen und haben das von mehreren Seiten dementiert bekommen, dass es diese nicht geben soll. Wir versuchen das auf jeden Fall nochmal hart zu bekommen im Laufe des Tages auch und dann auf verschiedenen Kanälen auch darüber zu berichten.
Genau.
Trotzdem wichtig an der Stelle zu sagen, am Montag wurde mir auch aus dem direkten Kreis von Serro Girassi gesagt, dass der zu 99% in Dortmund bleiben wird und will und möchte, weil er nicht fertig ist beim BVB, weil er etwas mit aufbauen möchte, weil er jetzt keiner ist, der sofort irgendwie das Weite sucht, weil der natürlich auch diese Wucht, den Verein, das ganze Umfeld grundsätzlich schon richtig gut findet und es ihm sehr, sehr gut dort gefällt. Natürlich könnte es etwas anderes sein, wenn man komplett aus Europa rausfallen würde und gar nicht mehr Europa-Fußball spielt, weil solche Abende, ich glaube, die machen auch einen Spieler ein Stück weit süchtig. Das muss man auch sagen. Trotzdem, Jesko, finde ich, und da bin ich gespannt, wie du dazu stehst, wenn es diese Klausel geben sollte, wie gesagt, schon jetzt können wir sie noch nicht bestätigen, hatten aber auch Ähnliches gehört, wenn die bei 70 Millionen Euro liegt für einen 29 Jahre alten Spieler, ja, bitte, dann...
Und es geht ja um Top-Clubs.
Frag ich mich.
Ne? Also es geht ja um Kategorie Chelsea und Co. Im Zweifelsfall. Das ist ja eine wirtschaftliche Vernunftsentscheidung. Und wenn so eine Ausstiegsklausel in einer Höhe ist, wo du dich, dann ist die ja mehr oder weniger eine Versicherung. Ja, sagen wir mal ehrlich, du kaufst jetzt einen Stürmer und versicherst dich ja fast selber mit einer Ausstiegsklausel, dass, wenn er den Verein verlassen sollte, du dann aber auch ein Budget zur Verfügung hast, mit dem du dann arbeiten kannst, wo du dann eben schauen kannst, dass du einen neuen Girassi irgendwo herbekommst, ne? Dann finde ich das ja völlig legitim.
So, und das was tatsächlich untypisch wäre, oft ist es so, dass, das war ja auch bei Haaland der Fall, dass solche Klauseln dann meist im zweiten Jahr greifen, also dass sie dann direkt schon nach einer Saison greifen. Das ist eher so eine Geschichte, die untypisch ist in Verhandlungen und Gesprächen. Das ist dann meist im zweiten Jahr, damit du nochmal so eine Möglichkeit gibst, dass zumindest dieses eine Jahr oder das zweite Jahr dann auch man bleibt. Aber wenn es die gäbe, wäre es zumindest interessant. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich, wenn im Sommer jemand so verrückt ist, Chelsea oder sonst wer, und gesagt hätte, ihr habt ja 70, 80,
würdest du auch eine
Klausel ganz überlegen genau.
Müssen und
sagen,
na klar.
Also bitte, bei einem 29-Jährigen haben wir so eine Verantwortung zu sagen.
Siehe Füllkrug, ne? Da haben sie auch einfach so unmoralisch viel Geld für einen etwas, ich weiß gar nicht, hört er uns zu? Vielleicht hört er uns zu, für einen etwas älteren.
Ja, kann ich mir bei Fülle schon auch vorstellen, dass
er mal reinhört. Auf sehr, der noch auf sehr hohem Niveau gespielt hat, der auch als Nationalspieler gegangen ist. Wenn du dann aus England so ein Angebot kriegst, dann sagst du ja auch nicht, nee, danke, sondern dann denkst du auch darüber nach. Und das ist ja auch richtig so. Ich finde es halt bei Ausstiegsklauseln immer nur gut, wenn die eine zeitliche Begrenzung haben. Wenn du nicht sagst, wann ist Deadline Day? 31. August oder Anfang September, ja. Wenn du sagst, okay, bis zum 1. August gilt diese Klausel. Ab dann gilt die nicht mehr. Weil du brauchst halt auch, du kannst ja nicht die ganze Zeit einen Backup-Stürmer irgendwie dir warm halten für den Fall, dass am 30. August einer kommt und sagt, hier, ich gebe dir 70 Millionen, der kommt jetzt zu uns. Dann stehst du halt da und hast nichts in der Hand, außer Geld, was du dann nicht mehr brauchst. Siehe Frankfurt mit Muani. Ne? Da war es ja auch, glaube ich, Deadline-Day, wo plötzlich PSG um die Ecke kam und dir 100 Millionen oder 90 Millionen oder was sie hingelegt haben. Nur dann konnte Krösche ja nichts mehr machen. Woher soll er jetzt ganz plötzlich einen Stürmer holen, der dann auch sofort funktioniert?
Ja, absolut. Sehr interessante Diskussion und wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Wie gesagt, Serumirasi hat an sich
alle Infos.
Genau, Transfer-Update können wir auch immer werben. Das ist an der Stelle auch wichtig zu sagen. Natürlich ordnen wir hier auch mal viele, viele Transfers und Möglichkeiten und Dinge ein. Trotzdem ist natürlich auch das Transfer-Update so ein Zugpferd, dass wir natürlich auch versuchen, das meiste an Transfergerüchten und Dingen natürlich auch dort zu haben.
Habe ich da wieder
darauf hinweist, montags und freitags.
Ja, schon, ja. Montags und freitags, 18 Uhr. Vom Stadion wieder gemerkt, ne? Die ganzen Jungs, die da sind, die das gucken, kommen wir, da ist der Patrick vom Transfer-Update. Sehr schön. Ihr dürft übrigens alle gerne Fotos mit uns machen. Ich hatte dir mal angeschrieben bei Instagram, weil ich hatte sowas gepostet von einem, der Foto mit uns gemacht hat. Darf man Fotos mit euch machen? Ich sag so, ich bestehe nicht drauf, aber wenn du das gerne machen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun.
Ja, gestern war es verrückt, auch bei dir, ne? Wie viele gestern Leute dann echt immer kommen und gestern war viel los.
Alle Generationen. Ich find,
gestern haben auch alle Generationen, alles durch die Bank, auch ob das ältere Leute waren, das finde ich immer ganz witzig. Ältere Leute verbinden mich dann öfter noch mit dem Doppelpass, weil ich vorher ja lange bei Sport1 war und das älteres Publikum, sage ich mal, so ein bisschen ist. Oder ein paar Jungs und Mädels, die Kreisliga kicken und noch halb voll im Bett liegen, ja, um ehrlich zu sein, Sonntagmorgens.
Finde ich gar nicht.
aber das ist natürlich mit Sky irgendwie nochmal, gerade mit dem Transfer-Update nochmal was anderes. Aber nee, gestern waren alle sehr, sehr freundlich. Du, ich kann, das ist jetzt keine, also Hörerfrage kommt später nochmal, aber mir hat einer eine Frage gestellt, wo wir jetzt gerade hier bei Leuten sind, die mit uns im Austausch sind und nach Fotos und sonst wie fragen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber er meinte, hallo Patrick, ich habe mal eine etwas andere Frage an dich.
Ich möchte dich heiraten.
Und zwar brauche ich ich möchte dich heiraten, genau. Ich bin vergeben, tut mir leid. Aber, und zwar brauche ich deine Hilfe. Mit welchem Mittel färbst du dir deinen Bart etwas dunkler ein? Ich bin aktuell auch auf deiner Suche und etwas ergraut. Ich kann nur sagen, ganz so ergraut wie Jesko an den Schläfen bin ich noch nicht, aber bei mir kommt's auch schon.
Ja.
Aber der Bart, der ist tatsächlich so dunkel und so schwarz, wie er ist. Da muss ich ihm leider zurückgeben, steh dazu, dass du ergraust. Sieht doch geil aus.
Ja.
Ja.
Wahnsinn.
Muss ich sehr schmunzeln.
Wahnsinn.
Aber der Bart könnte abkommen, Jesko, ne?
Ja,
es gibt die abkommen.
Wette. Ne? Wir halten das auch. Ja. Ich halte das. Ich passe für euch alle auf, dass diese Wette eingelöst wird. Also wenn der BVB es nach Europa schafft, dann rasiert sich Patrick Berger den Bart ab. Und wir machen...
Vor allen Dingen nach Europa. Ich hätte einfach sagen sollen... bei den Ruhrnachrichten war das, ey Leute, was ist das eigentlich für eine Kackwette?
Ja.
Champions League, da bin ich dabei, aber Europa,
aber das schaffen Europa wir ist auch Conference League. Patrick, es tut mir leid, ne? Europa ist auch Conference League. So. Und ich werde das für alle überwachen, dass das auch passiert. Und ich werde auch darauf bestehen, dass es gefilmt wird. Du gehst ja dann wahrscheinlich zu deinem Barber des Vertrauens.
Ja.
Und weinend wird dir der Bart abrasiert werden.
Ja. Das machen wir.
Ich freue mich drauf. Apropos graue Haare.
Ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist. Ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist, aber der BVB kommt in die Champions League, sage ich.
Das ist ein Hot Take.
Ja, das ist ein Hot Take.
Das ist ein Hot Take.
Weil irgendwie glaube ich jetzt, dass das Spiel so viel Kräfte freisetzt, dass du in den 5 Spielen jetzt nochmal so Vollgas gibst. Ja.
Aber toll, dass du das jetzt gesagt hast. Ich wollte gerade überleiten mit apropos graue Haare kriegen. Die hat in den letzten Wochen wahrscheinlich auch Sebastian Kehl bekommen.
Ja, das
der kann ich mir gut vorstellen. Gestern mit einer Kampfansage an die über den Dortmundern Platzierten um die Ecke kam und gesagt hat, also wir sind jetzt hier Jäger und ihr da oben, ihr kennt das gar nicht, da oben zu stehen. Und hat damit natürlich im Subtext gesagt, ihr habt jetzt mal richtig was zu verlieren. Arbeitet damit. Der Letzte, der das gemacht hat, das war auch Thomas Müller. Vor der Dortmunder Nichtmeisterschaft gegen Mainz. Da hat er sich nämlich auch mal schön in der Woche vorher hingestellt und hat gesagt, ja, toll, Dortmund, super. Aber ihr wisst schön, dass ihr gegen Mainz gewinnen müsst, weil wir gewinnen in Köln oder wir holen genug Punkte in Köln. Und ihr müsst schon gegen Mainz gewinnen. Und jetzt habt ihr mal richtig was zu verlieren, wisst ihr, ne?
So, und psychologische Kriegsführung.
Genau. Und die hat gestern Sebastian Kehl auch gestartet hat halt mal so Richtung Freiburg, Richtung Mainz mal schöne Grüße ausgesendet und gesagt, ihr kennt das gar nicht.
Ist ja auch so. Also bei der Eintracht halte ich vielleicht ein bisschen dagegen. Die haben schon so eine.
Habe ich auch nicht genannt Truppe. Deswegen tatsächlich. Ja.
Genau, dass ich sage, das kann klappen. Aber klar, gerade bei den Mainzes und Freiburgs dieser Welt da oben, ich sehe Leipzig auch noch nicht so 100% stabil. Dieses Spiel gegen Gladbach, ne, das muss man ja auch sagen, das war auch in den Hinterköpfen vor oder während Barcelona, weil das einfach das Spiel ist, was jetzt erstmal über allem stehen muss. Ne? Direkter Konkurrent, du kannst den in der Tabelle überholen, du kannst einen Riesensprung machen. Also ich gehe da schon ein bisschen mit Sebastian Kehl, die haben das ja schon nach dem Bayern-Spiel auch nach außen so verkündet, auch Lars Ricken, wir bleiben in der Jägerrolle, da fühlen wir uns wohl, da greifen wir uns an, oder da greifen wir jetzt an, und hat dann auch gemeint, ich bin echt gespannt, wie die da oben jetzt mit dieser neuen Situation alle umgehen. Und dieses Spiel, das finde ich jetzt so spannend, das kann, natürlich hätte es vielleicht keiner mehr mit gerechnet, mit diesem Wunder und sonst wie, aber wie du dich verabschiedet hast, das war jetzt perfekt, dieses 3-1, diese Wucht im Stadion, ja. Alle sind happy nach Hause gegangen, 2-2 alle haben gesagt, München, das war mein... Nimmst du auch noch mit? Das war mein BVB. So will ich die Jungs sehen. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, warum ich BVB-Fan bin, weil wir können so geile Abende. Ich glaube, dass das schon nochmal etwas freisetzt, auch zwischen Spielern und zwischen Fans, und dass du jetzt echt nochmal einen Endspurt starten kannst. Irgendwie habe ich diesmal ein anderes Gefühl als nach den Spielen zuvor, wo wir immer schon sehr vorsichtig waren und gesagt haben, was kann dieses Champions League weiterkommen gegen Lille? Was kann das bewirken? Da waren wir schon skeptisch, aber jetzt bin ich irgendwie anderer Meinung.
Auch das hat Pascal Groß übrigens klar gesagt. Er hat gesagt, ja, wir standen schon oft vor diesen Spielen, wo wir gesagt haben, boah, jetzt müssen wir sie aber gewinnen, und dann haben wir sie nicht gewonnen. Und das auch da war er echt sehr, sehr klar und sehr kritisch. Du hast es gerade gesagt, das Spiel gegen Gladbach ist eigentlich das wichtigere Spiel. Deswegen hat Niko Kovac auch so eine Rotation light angestoßen. Rias hat mal eine Pause gegeben, weil er einfach sehr viel gespielt hat, aber super wichtig ist für diese Mannschaft. Emre Can, da bin ich mir auch sicher, wenn es ein Champions-League-Finale gewesen wäre, dann hätte der auch auf dem Platz gestanden. Den hat er auch komplett rausgenommen. Ja, Kani Csukwuemeka, der hat übrigens einen Schlag bekommen gegen die Bayern. Und den hat er noch mit sich rumgetragen. Der war kurz beim Abschlusstraining dabei vor Barcelona, aber dann haben sie auch gemerkt, es geht nicht mehr. Und deswegen war der auch nicht dabei. Aber auch da hoffen sie, dass sie ihn für Gladbach wieder hinbekommen. Ja, und einer, der auch nicht auf dem Platz stand gegen Barcelona von Anfang an, war Julian Brandt. Und das war dann eher keine Schonung für Sonntag, sondern das war tatsächlich dann mal der Moment, wo das Trainerteam sich auch überlegt hat, okay, wir haben ihn gestützt, wir haben ihn mitgenommen über die letzten Wochen. Er hat auch einige Dinge richtig gemacht. Das, finde ich, geht jetzt so ein bisschen unter. Aber es hat halt einfach in der Gesamtheit nicht gereicht, die Leistung von Jule Brandt. Und deswegen haben sie ihn rausgenommen. Stellt sich natürlich die Frage, wenn du so ein Spiel machst, wie jetzt gegen Barcelona, ohne Julian Brandt in der Startelf, was bedeutet das für Gladbach?
Ja, ich glaube, dass das bedeutet, dass Julian Brandt jetzt erstmal seinen Stammplatz verloren hat und den auch am Sonntag abgeben wird. Es gab einige Fans, die irgendwie schon so ein bisschen gefrotzelt haben und gemeint haben, ja, unseren besten Spieler, in Anführungszeichen, den schont der Kovac ja nur und lässt ihn dann wieder spielen gegen Gladbach. Ich kann mir es, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen. Was Julian, ich bin mit diesem Bashing auch sehr, sehr vorsichtig, weil es gerade sehr viel kontra Julian Brandt geht. Ich glaube, das ist schon auch so ein Spieler, mental, emotional mitnehmen
kann. Hat er auch selber gesagt. Hat er auch schon mal selber gesagt, dass er darüber nachdenkt, dass ihn das natürlich überhaupt nicht kalt lässt. Und das ist bei ihm auch so. Der ist ein sehr reflektierter Spieler, einer, der sich sehr, sehr viel Gedanken macht. Und ich glaube, das ist genau das, was wir zurzeit auch auf dem Platz sehen.
Ja, und er war ja nie der Spieler in so einer Phase. Ich kann mal sagen, er hat so ein bisschen das Mesut Özil-Syndrom. Also das ist ein unfassbar geiler Zocker. Mhm. Ja, nur wenn es halt eben nicht läuft, hast du jetzt auch so das Gefühl, ja, das ist dem so ein bisschen egal und es läuft an dem vorbei und da fehlt der letzte Biss und Wille. Und wer Julian Brandt kennt, der weiß, glaube ich, schon, dass das den auch mitnimmt und dass den Nur dass er gerade wahrscheinlich im Kopf auch so gefangen ist, dass er aus der Situation irgendwie nicht so richtig weiß, wie er rauskommen soll. Ich war Sonntag bei Sky 90, Didi Hamann ist ja jemand bei uns im Sender.
Der mag ihn nicht so.
Der eher Kontra, er ist jetzt kein Brandliebling, der natürlich auch sich auf zu Recht auf die beiden Tore dann, über die beiden Tore gesprochen hat, die Julian Brandt, oder wo er schlecht verteidigt hat, die Bayern-Tore. Das erste hat er überhaupt nicht, ist er überhaupt nicht in den Zweikampf reingegangen. Nee, beim Gnabry-Tor ist er überhaupt nicht in den Zweikampf reingegangen.
Ja. Beim anderen aber beim auch, da lässt er Gnabry auch laufen. Und
genau,
dann gibt's den Doppelpass.
Genau, da sagte Emre irgendwie, der ging auch ein Stück weit auf meine Kappe, weil ich eine 50-50-Situation hatte und falsch entschieden habe. Das sind aber halt Situationen, gerade beim BVB, gerade in so einer Situation, gerade bei einem Arbeiterverein, gerade bei den Fans, die Woche für Woche selbst alles geben, da musst du halt einmal ein Zeichen setzen, da musst du auch mal einen sensen, da musst du ein Trikot ziehen, weiß ich nicht, da musst du irgendwie in den Zweikampf gehen.
Aber das ist eben nicht
er. Das hat er halt nicht
gemacht. Ja, aber das ist halt nicht er. Das ist nicht er. Und da frage ich mich immer, muss man das wirklich erwarten von ihm? Ist das diese Rolle, in die du ihn drücken musst? Oder musst du ihm im Prinzip eine Rolle geben, wo er das nicht machen muss?
Aber was heißt eine Rolle drücken, Jesko? Du musst doch.
Ja, es geht um Basics.
Genau, es geht um Basics. Du musst doch in diesen Zweikampf reingehen und zumindest zeigen, Alter, ich gehe den extra Meter. Und wenn ich dieses Scheißduell nicht gewinnen kann, ist mir egal.
100%.
Ich gehe in dieses.
Ja. Wobei es bei Gnabry auch gerade beim 1-1, glaube ich, auch im Strafraum war. Ne? Also wenn er da hinterher sprintet und dem doof trifft, dann hat er natürlich auch ein Problem. Aber es geht auch einfach um die Körpersprache, ne? Wie laufe ich darum? Wie gehe ich darum? Und das fehlt halt bei Jule Brandt zurzeit aktuell tatsächlich.
Ja, deswegen glaube ich, dass er ihn rausnehmen wird. Wir hatten ja schon, klopfen wir uns auf die Schulter, Jesko, am Montag darüber berichtet, Abschlusstraining ist ja immer auch so ein Reporterjob, Erkenntnisse aus dem Abschlusstraining rauszuziehen, wo wir dann ja nach den 15 Minuten nicht mehr dabei sind. Da wird es dann interessant. Ne? Auch so ein bisschen eine interessante Geschichte. Chukwuemeka, du warst beim Abschlusstraining, der war ja, glaube ich.
Ja, aber die ersten 15 Minuten war er da. Und dann, als wir rausgingen, ist er wahrscheinlich auch rausgegangen und wir haben es nicht
gewusst. Genau, das ist natürlich immer so ein Spielchen. Wir hatten die Aufstellung, wir wussten, wie sie spielen. Gibt dann auch, das ist so ein schmaler Grat, es gibt auch viele Nachrichten, die mich erreichen von Fans, die sagen, ey, hör mal, ich finde das total bescheuert, dass ihr vor einem wichtigen Spiel die Aufstellung raushaut. Da sind wir dann natürlich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wir wissen, wir könnten sie natürlich manchmal auch noch früher raushauen und machen es nicht, weil wir schon auch wissen, dass der Gegner sich vorbereiten wird und will. Und ne, aber das ist dann natürlich der schmale Spagat oder Draht, den wir dann manchmal haben. Ne?
Am Ende ist das auch unser Job. Ne?
Es ist unser Job. Ja, ja. Genau.
Muss nicht jeder
damit beschäftigen wir uns ja täglich. Ja, genau. So, ne? Du hast eine Info, droppst du sie, machst den anderen natürlich wieder, bringst den gegen dich auf, machst du es nicht. Das ist immer wieder so ein Hin und Her und ein Abwägen. Spricht für uns, dass wir es wissen, spricht aber vielleicht manchmal auch gegen den Verein, dass was raussickert. Aber auf jeden Fall interessant, was mit Julian Brandt passiert. Und was ist denn deine Meinung? Spielt er am Sonntag gegen Gladbach? Nico Kovac meinte ja nach dem Spiel gegen Barcelona, er hatte einfach das Gefühl, dass er eine Pause braucht, um mal ein bisschen runterzukommen.
Ist reingekommen, hat ein Tor gemacht. Hat nicht gezählt.
Ja, stimmt.
Aber auch das war richtig gute Aktion wieder, ne? Tiefer Lauf. War klar abseits, habe ich auch sofort gesehen, weil es genau auf meiner Höhe war. Von daher bin ich da nicht vom Sitz gesprungen. Aber ich tue mich schwer, weil ich bin schon Fan von ihm. Ich mag einfach, der hat halt was Besonderes. Und das ist einer der Fußballer, für die gehe ich auch ins Stadion, weil ich halt auch Fußballer sehen will, die was Besonderes zeigen. Nur das zeigt er halt zurzeit nicht. Ne? Auch das Besondere zeigt er nicht. Wobei auch in München zum Beispiel war er essentiell am 1:0 beteiligt. Ne? Er spielt den langen Ball von hinten raus auf Bayer, geht dann in die Tiefe, ist dann wieder für Bayer anspielbar, verteilt ihn dann raus auf Riasson, Flanke, Bayer, Kopfballtor. Das wird dann auch wieder vergessen. Und deswegen finde ich es auch schwierig, wenn ein Fachmagazin ihm für das Bayern-Spiel die Note 6 gibt. Finde ich nicht berechtigt. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist 6 ist für mich, wenn du eingewechselt wirst, nur Scheiße machst und der Trainer dich nach 20 Minuten wieder vom Platz holt. Das ist für mich eine 6.
Hatten wir beide auch drüber diskutiert.
Ja, das ist für mich eine 6.
WhatsApp hin und her geschrieben.
Aber das ist für mich keine 6. Und auch das ist etwas.
Dann war es aber eine 5.
Absolut, fein. Aber eine 6 ist ungenügend. Ja. Und das ist es halt nicht, wenn du an der Entstehung eines Tors beteiligt bist. Ganz einfach. Mhm. Aber es reicht halt insgesamt nicht. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass Julian Brandt gegen Gladbach auf der Bank sitzt.
kann ich mir auch vorstellen. Dann die große Frage, was ab Sommer passiert, haben wir ja auch schon mal im Transfer-Update vor 3 Wochen berichtet, dass er selbst natürlich auch Optionen mögliche auslotet, sich Gedanken um die Zukunft macht, dass die Zeichen auf Abschied stehen für den dienstältesten BVB-Spieler, das darf man ja auch nicht vergessen, seit 2019 beim BVB. Das hört man immer mehr raus aus Gesprächen, dass es Signale gibt, die auch so entsprechend wahrgenommen werden von Brandt aus, von Seiten des Vereins. Aber ganz ehrlich, es wäre nicht der einzige Spieler, von dem man sich trennen muss oder dürfte. Da gehören so viele andere dazu, um sowas einzuleiten. Ich finde es ein Stück weit schade, weil ich glaube, es war auch ein Fehler, Julian Brandt diese Nummer 10 zu geben. Die wollte er auch ein Stück weit, die hat er ein Stück weit gefordert, aber dann in diese Rolle als in der Hierarchie aufzusteigen, als Vizekapitän und im Teamrat.
Und das
ist er nicht. Wie wir das hören, er ist auch nie jemand nachspielen oder selten, der da mal das Wort ergreift oder mal was sagt. Ein Anton sagt was, ein Girassi sagt was, ein Groß sagt was, ein Süle sagt was, ein Can sagt was. Ja, auch mal ein Kobel, aber Schlotterbeck sowieso, aber von Julian Brandt hört man das eher selten bis gar nicht.
Aber das meinte ich vorhin, ne? Dass er halt auch von Anfang an in dieser Saison in eine Rolle gedrängt wurde, die er aber dann auch in gewisser Weise vielleicht auch gefordert hat, wie du sagst, ne? Mit der 10 auf dem Rücken ist es dann eben nochmal was anderes, die er aber einfach nicht ist. Das ist einer, der macht eine gute Mannschaft besser. Und da musst du ihn halt hinkriegen, ne? Dass der dann seine spielerischen Vorzüge auf den Platz bringt. Und nicht das ganze Gewicht, da auch Marco Reus hatte damit als Kapitän oft Probleme, ne? Dass irgendwie das ganze Gewicht eines solchen Spiels und solcher Verantwortung dann auf seinen Schultern lag. Und das ist halt bei Jule Brandt genauso. Ich mag ihn auch als Typ, bin ich ehrlich. Habe ihn auch schon sehr, sehr oft interviewt. Ist wirklich ein richtig, richtig guter Typ, total reflektiert. Der setzt sich ganz, ganz viel damit auseinander. Mal sehen, wie wichtig er noch im Endspurt wird.
Ja, aber weißt du, diese Coolness, die er hat und haben kann in Spielen, wo es richtig um was geht und wo vielleicht ein Druck herrscht, dieses so ein bisschen scheißegal, ich gehe da raus und das läuft schon, die kann geil sein, aber die kann dann halt auch in solchen Situationen natürlich eine negative Außendarstellung haben, ne? Oder dann ihm eben nicht zugutekommen. Also sehr interessante Diskussion um Julian Brandt. Was glaubst du aufstellungstechnisch? Wird er was verändern oder genau so bei der Aufstellung bleiben?
Also ich bin mir sicher, dass Riasson wieder reinkommen wird. Weil den brauchst du einfach auch für die Galligkeit, für die Bissigkeit. Da hast du kein Downgrade zu Couto. Ansonsten Can wird zurückkommen, tippe ich mal. Ich glaube, Benzemaini wird rausgehen, Anton wieder in den linken Teil der Dreierkette gehen und Can ins Zentrum. Und ja, bei Adeyemi, also der hat sich für mich für das nächste Spiel qualifiziert. Bayer fand ich nicht ganz so stark diesmal, aber der hat sich in den Wochen vorher qualifiziert. Da gibt es eigentlich keinen Grund zu ändern. Chukwu Meka, wenn er schon wieder verletzt ist, dann hast du halt Pech gehabt, Junge, ne? Dann bleibst du halt jetzt draußen.
Groß hat mir sehr gut gefallen gegen Barcelona. Ja,
auch wieder den Elfer raus und auch super, ne? Genau diesen Lauf. Das sind die Läufe, die dir halt die halt einer Abwehr brutal wehtun, immer hinter die Kette laufen. Und dann hast du mal einen mit einem guten Timing, der dir da den Ball reinspielt. Und dann hat der Chesney den aber umgehauen.
Aber hallo.
Noch schnell aber die Hand gehoben, gesagt, war abseits? Nee, war kein Abseits.
Ja. Auch Felix Metscher hat für mich echt ein gutes Spiel gemacht, ne? Also das ist schon einer, ey, in dem weiß man jetzt mittlerweile auch schon, was die gesehen haben.
Fantastisch.
Ne? Elegante Bewegung irgendwie.
Aber pressingresistent, ne? Unter Druck auch, verarbeitet der jeden Ball, eine super Übersicht hat, spielt richtig gute Pässe, kann das Spiel beschleunigen auf einmal. Das war ja früher auch meine Kritik an ihm, dass er immer das gleiche Tempo läuft und überhaupt nicht ins Tempo kommt, ne? Plötzlich legt er den Ball dann in den Raum, der legt sich den ja ganz gerne in den Raum, wo er weiß, ich bin viel schneller da als der Gegner und macht dann halt auch so echt ein paar Meter. Fantastisch. Ne? Niko Kovac kennt ihn ja auch aus Wolfsburg schon lange, hat ihn ja auch deswegen so gelobt, auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Da wurde er nach Felix Metscher gefragt, hat dann Alice gesagt, Felix, geh mal eben raus, jetzt kommt eine Lobeshymne, ich will nicht, dass du die hörst. da sieht man ganz klar, was auch Sebastian Kehl und das Scouting in ihm gesehen haben. Das finde ich so lustig. Vor ein paar Jahren, wenn mich einer nach Metscher gefragt hätte, ich mal gesagt, Lukas, der ist einer, der wird was. Und jetzt ist Felix Metscher der Uprising Star.
Ja, das kann man so sagen. Du, geh ich mit dir mit. Also ich glaube, dass die Aufstellung wahrscheinlich ähnlich. Er wird jetzt nicht viel verändern. Er wird jetzt in dem System bleiben. Das muss das System auch der letzten Wochen sein. Das finde ich im Übrigen so bitter. Niko Kovac hat es ja zugegeben, hat das System ja umgestellt nach einer geheimen Besprechung mit der Mannschaft, die so ein bisschen auch gesagt hat, ey, wir fühlen uns in der Fünferkette wohler. Ist natürlich jetzt alles hypothetisch. Aber was wäre gewesen, wenn, ne, wenn du vielleicht mit dieser Fünferkette auch in Barcelona aufgelaufen wärst und so ein bisschen mehr diese Galligkeit gehabt hättest.
Ich hatte ja das Gefühl, dass Kovac dieses Spiel ein bisschen als Testlauf gesehen hat in Barcelona. So ein bisschen mit dem Hintergedanken, ey, Barcelona ist zurzeit so gut, machen uns nichts vor. Das wird hier nichts, dann schmeiße ich mal den Kittens wieder rein, dann gebe ich dem Matcher mal Spielpraxis, dann stelle ich den Benzemaini mal wieder als Linksverteidiger auf. Und das hat halt alles einfach schlichtweg nicht funktioniert. Und da in der Retrospektive habe ich so das Gefühl, okay, das Spiel hat er vercoacht, beziehungsweise hat die Prioritäten falsch gesetzt.
Ja, ja.
Und gerade mit dem Rückspiel tut es halt jetzt doppelt weh.
Ja, muss man so sagen. Also ich bin echt gespannt. Ich muss sagen, mir hat Anton auch in der zentralen Position gut gefallen. Ich meine, klar, wenn Can zurückkommt, wird der da dann auch gesetzt sein. Aber in der zentralen Position, finde ich, hat er da auch vor allen Dingen mitgeguidet, die Leute geleitet, einfach ein gutes Spiel gemacht. Also
beide auch Süle, auch Benzibaini, dann auch immer situativ rausgegangen aus der Dreierkette und schon im Mittelfeld verteidigt. Weil das ist ja das Brutale. Ja. Du musst ja, gerade bei Barcelona, musst du ja die Jungs im Prinzip im Mittelfeld verteidigen, die dann auch diese kurzen Chipbälle einfach in die Spitze perfekt in den Fuß spielen, hinter die Kette spielen, wo du genau weißt, da läuft jetzt einer von links und rechts rein. Und das haben sie ja auch wirklich, da haben sie die genervt. Ne? Und dann auch so ein Frenkie de Jong so aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, Kirassi hat den einmal.
Ey, ihr merkt, wir sind richtig begeistert.
Oh, mega, mega. Also bei mir wirkt dieses Spiel, es wirkt noch richtig nach, dieses Spiel.
Ja. Sehr cool auf jeden Fall.
Ich würde sagen, wir kommen zur Hörerfrage.
Muss auf die Uhr gucken, oder?
Heute. Ja.
Ja, genau. Du musst nämlich noch schalten. Ich bin heute zu Hause, muss noch ein paar Sachen von hier organisieren und machen. Hörerfrage haben wir geschickt bekommen. Witzigerweise einmal mit Hi Jesko und einmal mit Hi Patrick.
Ja, breite Streuung, ist richtig so. Irgendeiner wird es schon lesen.
Teilweise beiden.
Also hallo Benny.
Gut. Ja, genau.
Hallo Benny.
Und zwar von Benny, ne? Aus Dänemark.
Aus Dänemark.
Der irgendwie Gude heißt in seinem Profilbild. Ich weiß nicht, ob der
vielleicht kommt aus
den Hessebub ist, wie ich. Ja, Gude, Benny aus Dänemark. Danke erstmal für den neuen informativen BVB-Podcast. Ich hätte da direkt mal eine Frage an euch. Könntet ihr eventuell mal beleuchten, wer den extra Frankfurter Startplatz bekommen würde, wenn die Eintracht weiterhin in der Top 4 bleibt und dazu noch die Europa League gewinnt? Er meinte nämlich, soweit ich das sehe, geht der Extraplatz an die Mannschaft mit dem besten Vereinskoeffizienten. Wäre das nicht Dortmund? Na, du merkst, die Dortmunder versuchen schon alles, um irgendwie doch noch dahin zu kommen jetzt, oder? Ja, ich habe am Spieltag ein Meeting gehabt mit der UEFA, wo ein Mann dabei war, den ich nur aus dem Fernsehen kenne und der für mich ein kleiner Star ist, Giorgio Marchetti. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Italiener, der immer hier in der Lostrommel die Kügelchen genommen hat und dann aufgemacht hat, Internazionale Milano. Ja, das ist nämlich der UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti und haben uns im Aqua getroffen und waren einige Journalisten dabei und Leute von der UEFA. Und
Aqua, ein Restaurant in Dortmund, ganz in der Nähe vom Stadion, wo sich auch der BVB gerne trifft, für alle, die es nicht kennen.
Weil BVB gerne ist, genau, wo wir auch schon, Jesko, ne, viele Hintergründe.
Viele Fußballer da. Also wer da mal aufs Klo geht, der läuft im Prinzip an einer Galerie von Fußballtrikots vorbei.
Muss man eigentlich wirklich sagen, es ist ein recht teures Restaurant. Ja. Wahrscheinlich kann und will sich das auch nicht jeder leisten. Qualitativ echt gut. Wer einfach mal in Dortmund ist und ins Stadion will, trinkt eine Cola und ein Espresso und geht zumindest mal auf Toilette. Jesko hat recht. Und lauft mal diesen Gang entlang. Da sind Schätze, Trikots, ungewaschen alles. Es sind Füllkrug.
Ja, sind aber hinter Glas und so. Man riecht es nicht.
Es riecht nicht, es ist hinter Glas, genau. aber da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und mich umgehört. Und da wurde mir von der UEFA klar gesagt, wenn Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnt und wonach es gerade aussieht, auf einem Champions League Platz steht oder auch auf einem Europa League Platz, dann ist es nicht so, dass ein zusätzlicher Platz an Deutschland geht. Das wäre nur im Fall der Fälle so, wenn Frankfurt die Europa League gewinnt, aber sonst auf Platz 10, 9 oder sonst wo steht. Das ist nochmal klar gesagt. Belegen die potenziellen Europapokalsieger in der Bundesliga Europapokalplätze, gehen die doppelt erreichten Plätze an die UEFA zurück, da sie an andere Länder verteilt werden. Also ganz einfach, Jesko. Ich glaube, wir können nichts machen. Der BVB muss über die Liga da rein.
Muss ich Mühe geben in den letzten Spielen.
Muss ich Mühe geben, ja. Also das mit dem Koeffizienten, ich weiß gar nicht, ob das mal so war. Es gab tatsächlich
die eine oder andere
Veränderung. Ja, das ist ja alles auch echt sehr, 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 sehr kompliziert, ne? Auch mit dem Endspiel, wenn Arminia Bielefeld gewinnt und ne, oder sollte der BVB, der VfB Stuttgart im Falle eines Pokalsiegs bereits über die Liga für die Champions League oder Europa League qualifiziert sein, ginge der Europa League Platz aus dem Pokal zurück an die Bundesliga, dann hättest du wieder einen mehr, aber das ist alles so rumgerechnet.
Genau, weil das ist ja ein Platz, den die Bundesliga sowieso hat. Das ist ja kein
zusätzlicher
Platz, sondern der wird ja dann, würde genau. Ja dann nur doppelt vergeben werden an einen Verein und dann wird er halt verteilt.
Ja, ja.
So.
Jesko, ich glaube, die BVB-Fans werden das nicht gern hören, aber ich hätte schon Bock auf Conference League, muss ich sagen.
Conference
League, was die Reisen für uns selbst angeht.
Ja, ja.
Dann muss ich sagen. Ja. Weil da sind, glaube ich, Orte und Reisen dabei. Das wird, glaube ich, ein absolutes Erlebnis werden. Aber
Mailand oder Madrid
bringt dir finanziell kann jeder. Nichts.
Ja.
Ist halt wirklich so, ne? Wir meckern auf hohem Niveau, aber wie oft waren wir in Manchester, in Madrid, in Barcelona, in Mailand, in will mal irgendwie geile Orte haben. Aber natürlich wünsche ich mir, dass der BVB irgendwie noch in die Champions League kommt, weil Abende wie am Dienstag haben einfach gezeigt, was in Dortmund abgehen kann. Es hat richtig Spaß gemacht.
Und warum wir diesen Podcast machen und warum wir Fußball so lieben. Das war
so ist mein es. Abend. Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja. Damit sprechen wir uns hier bei Auf der Süd nach dem Gladbach-Spiel wieder und ich bin gespannt, ob wir wieder über einen Abend reden, warum wir Fußball so lieben oder warum wir Borussia Dortmund nicht verstehen. Aber das werden wir dann kommende Woche klären.
Beides ist offen. Schöne Ostern euch allen. Lasst euch reichlich beschenken. Geht Eier suchen.
Genau. Na? Esst nicht zu viel.
Ich auch.
Esst nicht zu viel.
Das kann ich nicht garantieren.
Ja. Und dann sehen und hören wir uns kommende Woche.
Auf der Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann. Und Patrick Berger. Auf der Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.